So, schön, dass ihr alle da seid und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Return to Sixth Gen. Es geht darum, was wir im Laufe der Videospielentwicklung verloren haben, statt gewonnen zu haben. Ich vertrete die These, dass die sechste Generation der Konsolen die letzte war, die auch noch gut war. Dann ist so alles bergab gegangen. Also, damit man sich das vorstellen kann, die sechste ist im Prinzip die Generation der Konsolen, welche im Prinzip ab den 2000er Jahren, mit Ausnahme der Dreamcast, aber das war 1999, erschienen worden sind, bis circa 2006. Also das wichtigste Line-Up sieht man hier auf dieser Folie. Was haben wir aber immerhin gewonnen über die Zeit bis heute, 2022? Meistens ist es Rechenleistung, HD-Grafik, mehr Speicherkapazität. Heute werden Konsolen schon mit einer Terabyte Festplatte verkauft oder schon SSD. Und auch das konsequent und sehr gut integrierte Online-Gaming. Ja gut, was haben wir aber verloren? Ich würde schon mal sagen, einiges. Und darum geht es jetzt in diesem Vortrag. Also es wird auch eine Reise in die Vergangenheit oder in die persönliche Nostalgie werden und auch teils ein Rant über Gegenwart und Zukunft. Wieso mache ich diesen Vortrag? Ja, also ich persönlich sammle gerne Videospiele aus vergangenen Konsolengenerationen, eigentlich bis zur sechsten. Also ich habe Spiele für die PS1, PS2 und ich habe jetzt auch noch zu Hause zwei PlayStation 3. Die habe ich eigentlich nur gekauft wegen der PS2-Kompatibilität. Ich habe auch eine Xbox, zwei Xboxes habe ich zu Hause stehen. Ich habe eine GameCube zu Hause, ich habe eine Wii zu Hause, ich habe sogar eine Super Nintendo dort. Ihr könnt euch schon überlegen, mit was ich meine Freizeit so verbringe. Ja gut, wieso genau die sechste? Diese bietet eine große und breite Videospielauswahl. Also es gab im Prinzip für alles. Also für all mögliche Geschmäcke gab es ein Spiel. Es war auch die Zeit, wo das so richtig kommerzialisiert wurde. Also so wie ich das erlebt habe. Hardware gab es ja auch, also gab es damals, das wurde sehr gut verkauft. Das war, so wie ich das so empfunden habe, ein goldenes Zeitalter des Gamings. Damals hat im Prinzip jeder eine PlayStation 2 oder eine DS, das schlägt sich auch heute in den Verkaufszahlen. Die PS2 mit der Nintendo DS haben den Rekord für die meistverkaufte Videospielkonsole. Also total. Und wenn man sich das jetzt von heute auf diese Generation anschaut, die sechste Generation waren praktisch die Pioniere des Online-Gamings. Also das war eine Zeit vor PlayStation Network, wo die Konsolen so designt worden ist, dass man halt nicht nur mit einem Gerät physisch spielen konnte, sondern auch mit mehreren über Drahtlos-Technik oder über LAN-Fähigkeiten. Also sehr prominent war das bei der PlayStation 2, also die, wo die dünn hatten. Die hatten ja hinten ein Ethernet-Port. Leider haben das die wenigsten genutzt oder das wurde nicht gut promotet. Deshalb sage ich dazu, das waren Pioniere, das ist noch nicht wirklich angekommen. Die sechste war aber auch noch fähig, das muss man denen lassen. Die konnten auch Grafik darstellen in besserer Qualität als 576i, also den PAL-Standard bzw. NTSC. Also es wurde nicht unbedingt angepriesen, oh, unsere Konsolen können jetzt in sehr guter Qualität Bilder darstellen. Aber die Funktion war da, also man musste, wer entsprechendes Gerät hatte damals, also ich habe mal eine Zahl gehört, 1999, ist ein bisschen weiter hergeholt, kostete ein ein Flachbildschirm mit welches auch Component anzeigen konnte. Also halt, was damals top modern war, da konnte man schon, ich glaube, in den USA hat man $4.000 dafür hingeblättert. Heute kriegt man das hinterhergeworfen. Aber für sowas hat man da auch noch einen Component-Ausgang designt. Das ist dann nicht RGB, aber so wie man es vorstellen kann, ist, das Bild wurde nicht über eine Klinke an den Bildschirm übertragen, sondern das waren halt drei. Eins war Helligkeit, das war halt das grüne Signal, und dann noch die zwei anderen Klinken, das war halt die Differenz in Blau und in Rot. Also das war, Component ist nicht per se RGB. Aber das war halt, das wurde geboten. Es wird heute noch geschätzt, damit auf dem HD-Bildschirm heutzutage noch die guten Klassiker noch in anständiger Qualität genossen werden können.
Und nicht zu vergessen die VGA-Capability der Dreamcast.
Und auch Xbox und PS2. So, ich will jetzt auch keine große Zahlenqualität, also Quälerei betreiben. Ich hau jetzt einfach mal eine Zahl raus. Die PlayStation 2 hatte 1000 Titel. Da war für alle was dabei. Und wenn man sich das am Marketing auch angeschaut hat, also es war eine Zeit auch bevor jetzt die Nintendo eine familienfreundliche Richtung gegangen ist mit dem Wii, also die GameCube wurde hier damals auch noch als eher frecheres Gerät angeboten. Natürlich Mario kinderfreundlich. Es war auch damals schon so, aber es ging halt mehr so in der Art, also es wurde halt damals verkauft unter Schlagwörtern wie experimentell, dark. Also ich kann mich noch an einen Werbespot erinnern, da wurde die GameCube so beworben als wie soll ich sagen? Also ominöses Objekt, nicht so Familie, Freude, Kindersicherung, kannst du dir sparen, alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Das war damals nicht. Also es wurde halt eine Art Drum and Bass, Trip-Pop-Feeling. Es wurde so vermittelt. Also es war für alle was dabei. Also natürlich die Guten, die Schlechten, die Hässlichen. Also solche großen Titel wie GTA San Andreas, die erschienen natürlich für diese Generation. Rennspiele, Casual-Spiele, das FIFA und natürlich die Lizenzgurken. Das Thema will ich nicht anschneiden. Es ist schrecklich. Natürlich auch Beschäftigungstherapie, Lemmings, das war auch irgendwie so das erste Game, was ich hatte für die PS2. Kleine Bemerkung nebenbei. Falls ihr was im Keller habt, aus den frühen 2000er, werft es nicht weg, prüft den Preis. Vor allem GameCube-Spiele haben einen sehr hohen Wert. Und wenn die in sehr guter Qualität vorliegen sind, schickt sie einer an Video Game Authority, ihr könnt euch diese Spiele bewerten lassen. Und wenn ihr eine so hohe Wertung erzielt, also über 90, boom, ihr habt 1000 Euro in der Hand. Ist kein Scherz. Zur hohen Verfügbarkeit von Hardware, also Rekordhalter Nintendo DS und PS2, ever, nicht Jahrzehnt, ever. Und genauso wie die Spiele. Es hat sich einfach so gut verkauft und es gibt einen sehr großen Second-Hand-Markt. Also ihr könnt online die Spiele, die ihr damals in den Kindern gespielt habt, die könnt ihr euch beschaffen, kein Problem. Es gibt sogar in Basel einen Laden, der sich darauf spezialisiert, solche Spiele zu verkaufen. Also da kann man hingehen, kann man blättern und falls ihr was gefunden habt, kauft es. Was ich auch noch sehr schätze, vor allem an der PlayStation 2, die hat sich auch extra sehr gut verkauft. Also Firmen haben damit experimentiert, Kunden etwas Neues zu verkaufen. Also das ist jetzt halt in die Richtung Hardware, also iToy, das war halt so eine USB-Kamera, die hat man in der PS2 angeschlossen, da konnte man solche Bewegungsspiele spielen. Das war vor Kinect. SingStar muss ich gar nicht erst erwähnen, das ist ein Klassiker. Und Buzz, das ist ein Gerät, das schließt man an und da kriegt man vier Buzzer, noch mit zwei color-coded Buttons, meistens für so Quizspiele. Also ich habe mal so gesehen, so Scene-It gab es noch für Xbox 360. Also das hatte dort den Ursprung. Zu Online-Multiplayer, also LAN wurde zu dieser Zeit zu einem Ding. Also man konnte Konsolen damals, es waren meistens die Xbox und die PlayStation 2, die konnte man in einem LAN zusammenschließen und konnte so spielen. Also sowas wie PlayStation Network, das gab es damals noch nicht. Also es gab wenige Spiele, die hatten noch einen separaten Dienst. Das Gute ist aber, ein LAN-Spiel kann man heute noch spielen, da braucht es keine externe Server. Und wenn die aus sind, ja, LAN funktioniert trotzdem. Schlecht, aber auch noch gut ist, man musste sich trotzdem noch treffen. Also es war noch ein soziales Ereignis, also sowas wie, wir spielen mal. Nee, also man musste sich treffen, das war halt, es fehlt mir heute. Also dass man halt alle zu Hause irgendwie noch zusammengespielt hat. Also man trifft sich. Zur Ausgabe in erhöhter Qualität, also Component Output wurde im Prinzip von der GameCube, von der Xbox, von PlayStation 2 und auch noch von der Dreamcast angeboten. Soweit ich mich erinnern kann. Das ist
nicht nativ. Dreamcast hatte nur VGA.
Okay, nur VGA. Also manche Konsolen hatten VGA-Output, also die Dreamcast konnte das. Ich glaube, gemäß dem Marketing-Scheme, unsere Konsole kann ja noch so viel mehr als nur Spiele abspielen. Also damit kann man auch nur ins Internet gehen. Bei der Xbox, ich glaube, das konnte man nur mit dem Aftermarket-Modding. Die PS2, die einfach Kabel rein und es ging. Nein, das war beim Component. Bei der PS2 konnte man VGA, aber das wurde im Rahmen des Linux-Kits verkauft. Also es gab ein Kit, mit dem man auf der Festplatte ein Linux-Betriebssystem installieren konnte für die PS2. Hat sich sehr schlecht verkauft, aber immerhin der Component-Output ist uns geblieben. Ich habe selbst einen Test gemacht. Ich habe ein Hyperkin PS2 zu HDMI-Upscaler-Kabel gekauft. Für 30 Euro habe ich auf einen 65-Zoll-Fernseher angeschlossen und ein Ründchen Gran Turismo 4 gespielt. Es sieht nicht schlecht aus. Also es kann schon mithalten mit modernen Konsolen. Man muss einfach dieses Vintage-Feeling respektieren oder auch einfach lieb haben. Ja gut, jetzt sagt ja auch mancher, die PS3, die PS4, die PS5, die können das auch, die können das noch besser. Ja gut, die aktuellen Konsolen haben natürlich durch die Erfahrung und da der Markt ja gewachsen ist, ja mehr Möglichkeiten in Forschung und Entwicklung. Natürlich haben diese Systeme auch eine erhöhte Rechenleistung. Ich frage, was ist besser, ein Retro statt die modernen Konsolen? Weil ich habe jetzt nur erzählt, wieso sie mithalten können. Ja gut, was haben wir jetzt tatsächlich verloren? Heutzutage, mir kommt es eher so vor, man kauft sich nicht mehr ein Spiel. Also es gibt natürlich die Ausnahmen, aber der Trend geht hin, man kauft sich keine Spiele mehr, man kauft sich die Lizenzen dafür. Und DRM hat sich weiterentwickelt oder auch schon verunglimpft, hat sich mutiert. Wie auch gibt es einen Rant zu der Produktentwicklung per se, sowie auch zu Console Ownership. Also sprich, wem gehört eigentlich dein Gerät jetzt wirklich? Okay. Wie ich persönlich oder wie man eigentlich Software verstehen müsste, ist, ich kaufe damals jetzt, ich würde mal sagen 2006, ich kaufe mir ein DVD. Da ist ein Spiel drauf. Schmeiß in die Konsole, es funktioniert, wow. Ich hab da keinen Vertrag abgeschlossen mit Publisher XY. Ich habe einfach die CD mit den Informationen gekauft. es in die Konsole reingeworfen und es hat funktioniert. Ich habe jetzt keinen Vertrag abgeschlossen, ich habe meine Seele nicht irgendwie an einen Publisher oder einen Gerätehersteller verkauft. Die Disc war auch die einzige Datenquelle für die Konsole. Und die Konsole war jetzt auch noch, das war jetzt die einzige Maschine, die auf diese Daten zugreifen konnte. Aber ja, wie ich das jetzt von anderen YouTubern so mitbekommen haben, die jetzt das Thema DRM sehr stark aufgreifen, ist, teils wird jetzt, nachdem man sich eine DVD gekauft hat, heute sind es Blu-Rays, nachdem man sich das gekauft hat und in die Konsole einwirft, wird von der Konsole tatsächlich noch erzwungen, sich online zu verbinden, um das Produkt zu aktivieren. Es geht noch schlimmer. Es gibt so etwas wie Xbox Smart Delivery. Das aktuelle Lineup von Xbox, das ist die Konsole, also die Xbox Series S und X, die haben jetzt Blu-rays, wo Teile des Spiels, das man gekauft hat, drauf gespeichert sind. Teile. Denn Smart Delivery heißt jetzt für Xbox, man kauft sich eine DVD, wo im Prinzip nur die Teile drauf gespeichert sind, die für Xbox Series S und Xbox Series X, also das eine ist das Basismodell, das andere ist halt die Pro-Version, so kann man es im Prinzip einfach verstehen, drauf gespeichert sind. Sprich, man kopiert sich von der DVD die Teile, die für beide Konsolen gleich sind, und aus dem Internet werden die letzten Stücke, die konsolenspezifisch sind, noch heruntergeladen. So man jetzt nicht im Prinzip ein Spiel verkauft, wo einfach beide Versionen drauf sind, ich verstehe es nicht. Aber DRM, noch schlimmer, wenn die Services für Xbox Series nicht mehr verfügbar sind, viel Spaß mit dem Spiel. Naja, Gruß an Fefe an dieser Stelle. Damals gab es Kopierschutz auf dem Datenträger. Das hat jetzt 6 Monate lang gehalten, bis es ein Workaround gibt, um die DRM zu übergehen. Unternehmen haben den Löwenanteil an maximalen Gewinn ausgeschöpft. Gut ist. Naja, heute gibt es Kopierschutz, welche mit der Cloud funktioniert. Ein Kandidat für den Negativpreis wäre Polyphony Digital, denn in ihrem neuesten Gran Turismo Teil, es ist ein Singleplayer-Spiel, wird Constant Internet, also Mandatory Internet Access abverlangt. Für ein Singleplayer-Spiel. Ja, Mikrotransaktionen werden angeboten.
Und Lootboxen. Nein?
Wirklich?
Ich weiß es nicht.
Nee, aber es sind Microtransactions, sie werden angeboten. Begründung ist, damit der Spielstand nicht editiert werden kann. Ja gut, wer sich selbst bescheißt bei einem Singleplayer-Spiel, mir ist es wurscht. Es geht jetzt nicht darum, um in einer Online-Liga besser dazustehen durch manipulierte Save-States. Es ist ein Singleplayer-Spiel. Aber ja. Weiter geht's zu Produktentwicklung. Was hat die aktuelle Generation uns Gamern beschert? Cyberpunk, Fallout 76 und natürlich GTA, The Definitive Mittelfinger. Danke an dieser Stelle. Also, Spiele, welche im Prinzip groß angekündigt worden sind, groß promotet worden sind, ich gehe mal davon aus, aus der Idee, es ist, Gamen ist Massenmarkt geworden. Also geht es mir mehr darum, statt mehr Liebe ins Detail zu stecken, mehr Liebe in die Verkaufszahlen zu stecken und um einen Hype zu generieren. Die Spiele muss ich euch nicht erklären. Ich hatte keinen Spaß damit. Schon das Angucken. Aber ja, was hat es mit Konsolen zu tun? Es geht um die Online-Distribution, wie die, also die Stores, welche die Games an den Mann-Frau-Gamer bringen. Was erlauben diese neuen Plattformen? Natürlich sind es keine Vorteile für die Kunden an sich, sondern für die Studios. Denn wenn ein AAA-Titel heutzutage verkauft wird, kann man im Prinzip schon sicher sein, dass der Day One Patch schon bereit ist zum Herunterladen. Und das Spiel trotzdem nicht gefixt ist. Auch habe ich beobachtet, dass damit auch eine Art Prosumenting des Quality Assurance an den Kunden abgegeben wird. Also Prosument ist ein Kofferwort zwischen Producer und Consumer, und das beste Beispiel ist da McDonald's. Also wenn man in ein normales Restaurant hingeht, wird eigentlich dafür, wird abverlangt von dem Produzenten dieser Dienstleistung, dass der Tisch von denen gedeckt wird und die auch den Abwasch machen und auch noch alles abräumen. Aber Prosumenting ist, wenn das Tablett zur Abgabestation an den Kunden abdelegiert wird, weil ist immer so, machen die, das scheint dort normal zu sein. Okay. Und Prosumenting des Quality Assurance ist, wenn YouTuber Stunden damit verbringen, Bugs zu finden und ein YouTube-Video zu erstellen. Natürlich praktisch für die Studios, weil sie sich damit das Bug-Finding nicht selbst übernehmen müssen. Also ich glaube, zu Fallout 76 gab es ein einstündiges Video nur über Bugs. Da hat jemand Zeit. Aber ja, gut, dass es das Studio nicht machen muss. Zu meiner Zeit konnte man, also es gab noch keine Alien-Technologie, wo man auf DVDs einen Patch drauf kopieren musste. Sprich, das Spiel musste so fertig sein. Online-Distribution gab's damals nicht. Und zum Schluss halt, ja, wem gehört dein Gerät? Heutzutage würde ich mir sagen, Sony. Also, falls jemand Herr, Frau seines eigenen Geräts sein möchte, der wird dafür abgestraft. Also, bei der Nintendo Switch kriegt man dafür einen Online-Bann. Sprich, dass man nicht mehr die Online-Funktionalitäten benutzen kann, wie Online-Spielen, wofür man schon Geld bezahlt hat. Und wofür man schon für das Gerät bezahlt hat. Und das Spiel. Ja. Also, dass Spiele heutzutage, ich hatte mal eine Switch, ich habe da auch gerne Splatoon gespielt, aber mit den Freunden direkt spielen, das wird nicht mehr geboten. Also man ist mehr oder weniger daran gebunden, nachdem man ein Gerät gekauft hat, noch eine Mitgliedschaft zu lösen. Danke dafür. Und die heutzutage werden auch noch Konsolen verkauft, die kein optisches Laufwerk mehr haben. Also diese Net-Versions sind natürlich günstiger. Das Problem ist halt, nachdem diese aus der Mode gekommen sind, wird es schwieriger, neue Software dafür zu beschaffen, denn der Dienst ist nicht mehr verfügbar. Ja gut. Jetzt habe ich viel auch gepredigt, wieso damals einige Dinge, ich will jetzt auch nicht sagen, damals war alles besser, aber damals waren einige Dinge schon besser für die Konsumenten dann. Wird aber mancher sagen, die Emulation macht doch, ist doch auch sehr gut. Oder ich kann Emulation auch noch auf meiner Xbox Series X betreiben. Okay. Ja gut. Persönlich muss ich sagen, manchmal ist die Emulation nicht perfekt. Ich hatte persönlich mal die Erfahrung gemacht, also ich wollte mal ein Tool, welches ich im Internet gefunden habe, um SingStar Custom DVDs zu erstellen. Ich wollte mit dem PCSX, das ist ein PCSX 2, das ist ein Emulator für PlayStation 2, für Windows und auch ein anderes Betriebssystem, da wollte ich das so testen. Das Problem ist, schon beim Aufstart gab es schon Probleme mit Texturen. Und generell ist die Hardware sehr schlecht, also die Hardware ist gar nicht dokumentiert, sprich, die muss reverse engineert werden. Und teils kann man nicht halt das Originalergebnis erzielen. Selbst Sony hat Probleme damit, Emulation auf ihren eigenen Geräten zu bewerkstelligen. Also die erste PS3 in Europa, also Modelltyp CCHC, die kriegt es auch nicht hin. Und die ist von Sony selbst. Also das spricht schon dafür, eher sich die Original-Hardware zu kaufen. Und alternativ, wenn schon die Hersteller selbst machen, die kriegen es auch nicht auf die Reihe. Also es wurden halt auch noch solche Flashback-Geräte verkauft, also ich nenne sie mal so, nach der Atari Flashback-Reihe. Die haben so 6 Editionen rausgebracht mit Atari-Spielen. Das Problem bei denen ist, die Bibliothek ist begrenzt. Ich würde mal sagen, aus Lizenzgründen. Eine Nintendo 64 Classic-Version. Meiner Analyse her würde ich sagen, sowas wird niemals released. Obwohl dafür ein Patent angemeldet worden ist. Persönlich würde ich sagen, das Problem ist wegen den fehlenden Rare-Lizenzen. Also Banjo-Kazooie, GoldenEye, Mario Party. Mario Party war Hudson. Das kann verkauft werden. Aber sehr viele AAA-Spiele damals für die Nintendo 64, die wurden von Rare entwickelt. Okay, Hudson Soft kann auch noch ein Problem sein, aber Nintendo besitzt Rare nicht mehr. Das wurde damals verscherbelt. Von dem her, die Lizenzen sich dafür zu beschaffen, das ist kostentechnisch unmöglich. Aus diesem Grund, kauft euch die Original-Hardware, werdet viel Spaß damit haben. Und der letzte in der Reihe war Sony, welche mit ihrem Premium-Mitgliedschaft für deren Online-Dienst, also PlayStation Plus, die haben als kleines Goodie haben die noch PlayStation 1 Spiele angeboten. Ich mach die Switch auch für Zusatzabo und noch irgendwie eine Erweiterung zum Zusatzabo kann man sich noch die Nintendo 64 Spiele gönnen. Sind die 50 Hertz Versionen. Außer Japan, die haben die 60 Hertz bekommen, weil die natürlich in Japanisch sind. Aber man hat natürlich die amerikanischen, englischen Kunden, also die amerikanischen, europäischen Kunden wurden mit den PAL-Versionen abgespeist, die mit 25 FPS laufen. Macht's besser als die Firma. Also wenn die Herstellerfirmen das nicht hinkriegen, dann macht es selbst. Also, wenn es nicht zum Spielen ist, dann kauft es immerhin als Wertanlage. Besser als NFTs. Gut. Will jemand noch nachtreten?
Ich sag.